Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Auf einer Baustelle protzt so ein junger Arbeiter mit seiner Kraft und erzählt immer und ruft immer herum: Ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich schaffe mehr als ihr alle zusammen. Und irgendwann wird es einem der älteren Arbeiter genug mit dieser Angeberei und dann sagt er: Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob du tatsächlich so stark bist, wie du denkst. Und ich mache mit dir eine Wette. Ich wette mit dir einen Monatslohn, dass du nicht in der Lage bist, das, was ich mit dem Schubkarren rüberfahre, wieder zurückzufahren. Sagt er: Locker. Mache ich sofort, eingeschlagen, kein Problem, die Wette gilt. Dann holt der ältere Mann die Schubkarre und sagt zu diesem Angeber: Okay, dann setz dich mal da rein. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus, er wurde von einigen Christen in Korinth gedrängt, auch mal ein bisschen anzugeben. Nicht unbedingt mit Muskelkraft, aber mit Glaubenspower, wie man so schön sagt, mit Glaubenserfahrungen, Glaubenskraft. Denn man war dieser Meinung, wenn da schon einer kommt, ein Apostel, dann muss der was ganz Besonderes vorweisen können. Dann muss der doch nachweisen können, dass er irgendwie einen direkteren Draht zu Gott hat, dass er ein bisschen näher dran ist als die Durchschnittschristen. Weil so hatten das die Korinther von einigen anderen erlebt, die bei ihnen aufgetreten sind. Da kamen Leute zu ihnen, die haben erzählt von außergewöhnlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Visionen, Offenbarungen. Und dann waren diese Christen da und dann standen die da mit offenem Mund und haben gestaunt, was sie da gehört und gesehen haben. Und haben gesagt: Ja, so ist es. Genau so ist es. So stellen wir uns einen vollmächtigen Prediger vor. Und der Paulus, na, der sieht dagegen richtig blass aus, mit seinem einfachen Evangelium, mit seiner unbeholfenen Verkündigung, da kann er keinen Stich machen. Und dann hat er ja immer nur so ein Thema, immer das Gleiche, immer Jesus, der Gekreuzigte. Das war zu gewöhnlich, zu wenig spektakulär. Und ich denke, wenn wir so heutzutage in die Landschaft, die kirchliche Landschaft schauen, dann sehen wir, das gibt's ja auch heute, diese Sehnsucht nach dem ganz Besonderen, diese Sehnsucht nach irgendwie so ganz außergewöhnlichen Erfahrungen, nach ekstatischen Geisteserfahrungen, nach spektakulären Heilungen, reden können in fremden Sprachen, nach Visionen, Träumen, Engelserscheinungen. Und man sehnt sich danach, wenn man meint, darauf kommt's an. Darauf kommt's an, wenn ich sowas erlebe, sowas sehe, sowas erfahre, dann gibt es meinem Glauben einen Schub. Und jetzt lässt sich der Paulus überhaupt nicht darauf ein. Er sagt: Wenn ihr mich dazu zwingt, dann will ich's euch sagen. Ja, sagt er, sowas habe ich auch mal erlebt. Es liegt 14 Jahre zurück. Aber da war doch mal was. Entrückt, ekstatisch, in unsichtbare Welten versetzt, vom dritten Himmel spricht er, vom Paradies, von unaussprechlichen Worten. Aber das Interessante ist, dass der Paulus auch jetzt ganz zurückhaltend spricht. Er sagt nämlich: Ich kenne einen Menschen. Er spricht in der dritten Person. Distanziert in der dritten Person. Und er sagt nochmal klar und deutlich: Ich habe bisher nie davon geredet. Ich bin nie damit irgendwo hausieren gegangen, ich habe nie damit angegeben. Aber jetzt, weil man ihn so herausfordert, jetzt lässt er sich da mal kurz drauf ein und sagt: Ja Leute, ich könnte wirklich mithalten. Ich könnte mit all den Angebern, mit all den Aufschreitern könnte ich locker mithalten. Ich könnte die alle übertrumpfen. Aber wisst ihr was? Ganz bewusst steige ich aus diesem Überbietungswettbewerb aus, aus diesem immer schneller, stärker, größer. Und das hat was mit einer tiefen geistlichen Erkenntnis zu tun. Denn er hat gemerkt, bei Jesus zählt was ganz anderes. Und dann erinnert er sich an Worte, die Jesus zu ihm gesagt hat. Er sagt nämlich Jesus ihm, Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade bei den Schwachen zur Geltung. Und deswegen rühmt sich Paulus seiner Schwachheit, weil er weiß, wenn ich schwach bin, dann ist Jesus umso stärker. Dann kann er umso mehr zur Geltung kommen. Dieser Meinung war der Paulus nicht immer schon. Sondern zu dieser Erkenntnis kam er, als Paulus durch eine schwere persönliche Krise gegangen ist. Es war eine, so könnte man sagen, eine bittere Gebetserfahrung. Eine bittere Gebetserfahrung. Nämlich die Erfahrung, ganz von tiefem Herzen zu beten und das Gebet wird nicht erhört. Da war, er nennt das ein Pfahl im Fleisch, wo alle rätseln, was war das? Was immer es war schmerzhaft, es war quälend, es war lästig, es war behindert. Und Paulus hat gerungen mit Gott, mit Jesus und hat gesagt, bitte mach doch, dass das jetzt ein Ende hat. Nimm das doch weg, bitte befreie mich davon. Denn wenn ich so ein Handicap habe, das ist doch nicht dein Wille. Aber die Bitte fand kein Gehör, sondern der Stachel blieb, der Schmerz, die Beeinträchtigung, keine Linderung, keine Lösung, keine Heilung. Er muss damit leben. Und dann macht er eine innere Entwicklung durch. Eine innere Entwicklung, das heißt nicht, dass sich die äußeren Lebensumstände verändert hätten, nein. Aber es ändert sich in ihm etwas. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur Auswirkung. Und das heißt, der Paulus bekommt einen neuen Blick, eine neue Sicht, eine neue Einstellung, eine andere Perspektive. Er lernt seine Schwäche anders zu sehen, zu beurteilen und er lernt Jesus noch viel intensiver zu vertrauen in seiner Schwäche und er lernt Jesus überhaupt noch einmal neu kennen. Was lernt Paulus? Paulus lernt drei Dinge, es sind drei Lektionen heute Morgen. Der Paulus erlernt, seine Schwäche anzunehmen. Er lernt aber auch, dass das nicht bedeutet, von der Gnade Gottes abgeschnitten zu sein. Und er begreift drittens, dass Gottes Kraft gerade in den Schwachen besonders wirkt. Und deswegen schauen wir uns jetzt diese drei Lektionen mal näher an. Das ist die Lektion 1, die er gelernt hat. Lerne deine Schwäche anzunehmen. Lerne deine Schwäche anzunehmen. Als Nachfolger mit Jesus unterwegs sein, das heißt eben nicht, wie das vielleicht manche am Anfang gemeint haben, dass jetzt alle Probleme sich auflösen in Wohlgefallen, dass alle Schwierigkeiten weg sind. Das hätten wir ja so gerne. Klar, wer wünscht sich das nicht, dass alles gut wird, alles heil wird, alles einfacher wird? Aber der Paulus begreift, dass er mit dieser Schwäche in seinem Leben leben kann. Das wird dadurch nicht süß, das Bittere. Aber er verkämpft sich nicht mehr. Er bohrt nicht immer in den alten Wunden. Denn das weiß man, das tut der Seele nicht gut. Das macht uns noch schwächer, auf eine ungesunde Art. Sondern erkennt das, was ich hier erlebe, was ich auch durchgemacht habe, das gehört zu meinem Leben so wie Narben, die sich irgendwo auf der Haut gebildet haben. Als Zeichen für ein gelebtes Leben. Und er lernt Ja zu sagen und sagt, ja, das gehört zu mir. Und doch gehöre ich auch damit, genau damit zu Jesus. Und das zählt. Das heißt, die Schwäche, die trennt mich nicht von Jesus, die trennt mich nicht von seiner Liebe, die trennt mich nicht von seiner Gnade, sondern das ist ein Teil meines Lebens. Und manche unter uns leiden ja auch unter so einem Pfahl im Fleisch, eine Schwäche. Eine Schwäche, das ist eine Beschränkung, Eine Beschränkung, die man vielleicht schon geerbt hat. Oder etwas, was nicht in unserer Macht steht, zu verändern. Das kann eine körperliche Einschränkung sein, eine schwache Gesundheit, eine chronische Krankheit, eine Behinderung. Das kann eine emotionale Einschränkung sein. Das kann etwas sein, weil man sagt, ein Trauma im Leben, eine traumatische Erfahrung, die eine Narbe in unserer Seele hinterlassen hat. Eine schmerzhafte Erfahrung, eine gescheiterte Ehe, dauernde finanzielle Sorgen, mit unerfüllten Wünschen leben müssen, verspielte Lebensjahre, anhaltender Kummer mit Kindern. Es kann auch die Begrenzung sein von Gaben, die man gerne hätte. Und dann gilt es mit diesem Paulus, das zu buchstabieren. Ja, so ist das. Das ist so. Aber ich kann damit leben. Und vor allem, es trennt mich nicht von Gott, es trennt mich nicht von Jesus. Und der Paulus, der nennt sogar einige Gründe, warum Gott uns von manchen Schwachheiten nicht befreit. Das Wichtigste für Paulus ist, das erste Grund ist, die Schwachheit, sie führt dazu, dass wir uns umso mehr auf Gott verlassen müssen. Auf Gott verlassen. Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt er. Ich verlasse mich nicht mehr nur auf meine Möglichkeiten, sondern ich verlasse mich auf Gott. Und das Zweite, Schwächen bewahren vor Arroganz. Wer mit einer Schwäche lebt, der merkt selber, aha, ja, Gott hat selbst dafür gesorgt, so schreibt der Paulus, Gott hat dafür gesorgt, dass ich mich auf diese Offenbarungen nichts einbilde. Und deswegen lässt er mich unter einer Schwäche leiden, die mir zu schaffen macht. Bewahrt vor Arroganz. Und das Dritte, Schwachheit weist uns in die Gemeinschaft mit anderen Christen. Dass wir merken, ja, wir brauchen einander. Und sei es nur, dass die anderen an mich denken, für mich beten. Und viertens, vor allem aber, nimmt durch die Schwachheit unsere Fähigkeit zum Mitgefühl und zur Bereitschaft zum Dienst. Wer selber unter einer Schwäche leidet und einem Pfahl im Fleisch, der wird auch barmherziger, geduldiger, nachsichtiger mit den Schwächen anderer. Jetzt muss ich an dieser Stelle allerdings eine Sache präzisieren und klarstellen. Es geht hier um Schwäche, es geht nicht um Sünde. Der Pfahl im Fleisch, das ist nicht ein Laster oder ein Charakterfehler, den wir ändern könnten, wenn wir es nur wollten. Es geht nicht darum, dass man falsche Entscheidungen gut redet oder unangemessenes Verhalten rechtfertigt. Es geht nicht um die Dinge, die wir korrigieren könnten, wenn wir es nur wollten. Denn das ist nicht Schwäche, das ist geistliche Faulheit. Sondern es geht um eine Schwäche, unter der wir leiden, die das Leben schwer macht. Eine Last des Lebens, wo wir merken, das liegt jetzt nicht an mir und das kann ich auch nicht von mir aus so verändern. Manches nimmt er weg, aber nicht alles. Und dann gilt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das ist die Lektion 1. Lerne mit der Schwäche zu leben. Und die zweite Lektion, die der Paulus gelernt hat und die auch für uns wichtig ist, die heißt, freu dich über Gottes Gnade. Freu dich über Gottes Gnade. Denn die Schwäche, unter der wir leiden, die hat ja eine ganz große Gefahr. Nicht nur, dass wir natürlich darunter eingeschränkt sind, sondern vor allem, dass wir uns nur noch damit beschäftigen. Dass wir uns nur noch darum drehen, nur noch darum kreisen, die ganze Aufmerksamkeit darauf richten. Und die zweite Lektion heißt, schau nicht immer nur auf diese Schwäche. Schau nicht immer nur auf dein Defizit. Schau nicht immer nur auf deine Einschränkung. Sondern schau auf Jesus. Und schau auf das, was er für dich getan hat und was er dir schenkt. Schau auf seine Gnade, freu dich an seiner amazing grace, seiner wunderbaren, unauslotbaren Gnade. Und lass dir das immer wieder zusprechen. Ja, meine Gnade bleibt, meine Gnade genügt. Und das heißt, dass wir das immer wieder hören, dass Jesus zu jedem von uns sagt, liebes Kind, ich sag ja zu dir, auch mit deiner Schwachheit, mit deinen Brüchen, mit deinen Narben. Meine Gnade ist da. Ich bin bei dir, ich liebe dich. Brutto, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Schwäche, die ich trage. Ja, auch sogar mit deiner Schuld, die ich weggenommen habe, die darfst du zu mir bringen. Ich sage ja zu dir, Brutto. Und wenn die Schwäche, bleibt, meine Gnade wird niemals von dir weichen. Meine Gnade ist das Beste, das Höchste, das du bekommen kannst. Und was heißt Gnade? Gnade, das ist, wie man so schön sagt, ein Containerbegriff. Gnade, da sind ganz viele Dinge in diesem Container. Gnade heißt doch so viel wie, du hast einen Platz im Reich Gottes, meines Vaters. Du hast Vergebung all deiner Schuld. Du hast eine Heimat, die nicht verloren geht. Du hast einen Schatz, der nicht rostet. Du hast mich, Jesus selbst, immer dir zugewandt, immer mein Blick dir liebevoll zugewandt, immer mein Ohr offen für dich. Zu jeder Stunde meine Hand, die dich hält. Und wenn du auf alles verzichten müsstest, was in deinem Leben wichtig ist, auf meine Gnade wirst du nicht verzichten müssen. Und das ist die zweite Lektion. Freu dich über Gottes Gnade. Und das dritte, die dritte Lektion. Gott kann gerade dich gebrauchen. Jetzt möchte ich an dieser Stelle zunächst was klarstellen. Das Tolle, das Schöne, das Großartige, das soll ja nicht schlecht gemacht werden. Es ist schön, wenn jemand stark ist, wenn jemand gut redet, wenn jemand toll singt, wenn jemand gut musiziert, wenn jemand tolle geistliche Erfahrungen macht. Das ist alles wunderbar, das muss man nicht tief stapeln. Man muss nicht verschämt das Schöne, das Tolle verstecken. Große Gaben sind etwas Gutes. Aber gerade der hochbegabte Paulus, der durchaus ja ganz besondere Erfahrungen gemacht hat und stolz sein könnte, gerade der sagt, all das Gute und das Tolle, das ist nicht der Schlüssel für den Erfolg. So denken wir ja. Aber er hat die andere Erfahrung gemacht, das ist nicht der Schlüssel zum Erfolg sozusagen im Reich Gottes. Nicht der Schlüssel für große Taten, für große Wirkungen, für großen Segen im Reich Gottes. Das Geheimnis eines gesegneten Dienstes, eines fruchtbaren Dienstes für Gott, ist Gottes Wirken. Und jetzt kommt eben das Geheimnis, dass Gott eben vor allem oder ganz oft, so möchte ich sagen, ganz oft, durch Schwache wirkt und redet. Und das ist tröstlich für alle die, die sich weniger zutrauen, die vielleicht sagen, ich habe nicht irgendwie so großartige Gaben und Begabungen. Oder die vielleicht sagen, ich bin schon so alt und so gebrechlich und so krank. Oder die sagen, ich bin nicht würdig genug, was für Gott zu tun. Wenn wir in die Bibel schauen, dann entdecken wir, dass Gott eben ganz oft wirklich mit solchen Menschen etwas tut, die irgend so eine Narbe, so eine Schwäche, so einen Pfahl haben, wie auch immer. Irgendetwas, wo wir nach unserem Maßstab sagen, das ist eher ein Handicap. Ja? Das fängt schon an mit dem Abraham. Ja? Niemand würde irgendwo sonst unter uns Menschen auf die Idee kommen, mit einem 75-Jährigen sagen, mit dir fange ich die Heilsgeschichte an. Dann nimmt man sich einen 30-Jährigen. Ja, aber Gott nimmt Abraham mit 75. Ja, oder ein Jakob, ein ganz sensibler und unsicherer Mensch. Josef, was war der Josef? Der Josef, der hat ein Trauma, weil er als Jugendlicher misshandelt und verkauft wurde. Der Mose, wie kann man Mose zum Pharao schicken, zum Verhandeln, wenn es in der Bibel heißt, er war ein Stotterer. Der Elia, großer Prophet, ja, einerseits, andererseits, als er Gegenwind bekommen hat, Selbstmord gefährdet. Jeremia, von dem, wenn man das liest, Jeremia, die Konfessionen Jeremias, es gibt so Abschnitte im Jeremia-Buch, da wird deutlich, der Jeremia, der war depressiv. Die Martha im Neuen Testament, eine Frau, die sich immer Sorgen macht.
ängstlich, sorgenvoll. Der Thomas, Zweifler, notorischer Zweifler. Und der Timotheus, der hat eine angeschlagene Gesundheit. Deswegen schreibt Paulus einmal, trink ein bisschen Wein um deines Magens willen. Und das könnte man so weitermachen, eine ziemlich große Bandbreite von Menschen mit Schwächen, mit Defiziten, mit traumatischen Erfahrungen. Und Gott gebraucht genau diese Menschen für seinen Auftrag, für seinen Dienst. Genau diese Leute. Und das wird ja noch viel, sozusagen, das spitzt sich nochmal zu in Jesus. Jesus, der kommt als Baby in diese Welt. Er wirkt das Größte in dieser Weltgeschichte in Schwachheit. Ein Kind im Stall, später ein Prediger, aber ein Prediger, wo die Leute nicht alle gemerkt haben, was Sache ist. Die einen haben gesagt, er kommt von Gott. Die anderen haben gesagt, du stehst mit dem Teufel im Bund. Und am Ende am Kreuz. Was kann schwächer sein, als am Kreuz zu hängen und dort zu sterben, wie ein Verbrecher. Und am Kreuz stirbt er, sinkt in die denkbar tiefste Schwäche, in den Tod hinunter. Und genau dort werden Sünde, Tod und Teufel bezwungen. Das heißt Demonstration der Kraft Gottes in tiefster Schwäche. Und sollte das Reich Gottes nach Ostern anders funktionieren? Paulus hat es am Anfang gedacht. Paulus hat gedacht, so wie wir das ja auch denken, wenn wir was für Gott, für Jesus bewirken wollen, dann braucht man maximale Kraft, maximale Gesundheit, ein intaktes Leben. Und dann zeigt aber Jesus ihm, dass das Reich Gottes anders funktioniert, sondern dass die Gemeinde eine Gemeinde ist der Schwachen, dass es eine Kirche ist der Gehandicapten. Und das ist ja bis heute so. Schauen wir uns das nur an, ja? Nordkorea, nach wie vor das Land, Verfolgungsindex Platz 1 seit Jahren. Die haben keine vielen großen Möglichkeiten, es ist eine schwache Kirche. Aber trotz aller Nachrichtensperre dringt immer nach außen, dass überall Menschen zum Glauben an Jesus kommen und Hauskirchen im Untergrund wachsen. In großer Schwachheit passiert Großes. Oder da betet eine alte Frau immer wieder für die Gemeinde, dass Menschen zum Glauben kommen, vor allem Konfirmanden. Und dann gibt's eine Evangelisation, sowas wie Pro Christ. Und da kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus. Und dann denken alle, ja, das ist, weil das so ein toller Prediger war. Aber das ist nicht die Antwort. Die Zusammenhänge sind andere. Da hat eine Frau gebetet, eine alte, schwache Frau betet für die Jugendlichen, die Konfirmanden, für die Gemeinde. Oder ein kranker Mensch, der beschenkt alle, die ihn zu Hause besuchen. Da ist ein Mensch, der leidet, aber der ist so von dieser Gnade Gottes gehalten, dass wenn Leute zu diesem Menschen kommen, werden sie selber ermutigt und getröstet und gehen wieder nach Hause. Oder eine schlichte Frau mit manchen Brüchen in ihrem Leben, sie erzählt einfach bei Gelegenheit, was Jesus ihr bedeutet, was der Glaube bedeutet. Und dann passiert es, dass stolze Nachbarn auf einmal das Herz aufgeht und dass sie sich dieser unglaublichen Kraft nicht entziehen können, die da durch diese Frau ihnen entgegenkommt. Meine liebe Gemeinde, was dieser Jesus zu Paulus sagt, das sagt er auch zu uns, zu einem jeden Einzelnen, dass er sagt, du genügst mir. Du bist genug, auch mit deiner Schwäche, mit deiner Lebensgeschichte, mit deiner kleinen Kraft, mit deinem Kummer, mit deinen Brüchen. Teils erlitten, teils selbst bewirkt, ja, auch das. Aber du genügst mir. Und du genügst mir nicht erst dann, wenn du irgendwas ganz Großartiges vollbracht hast. Du genügst mir auch nicht erst dann, wenn du alles ins Lot gebracht hast in deinem Leben, alle Defizite weg sind. Lass dir an meiner Gnade genügen. Jetzt, heute kannst du dein Leben für mich wagen. Jetzt, heute kannst du deine Gabe für mich einsetzen. Jetzt, heute, kannst du mitwirken an meinem Traum von Gemeinde. Jetzt kann ich etwas mit dir anfangen. Und deswegen ermutigen wir ja auch hier in unserer Gemeinde jeden und jede, an irgendeiner Stelle sich einzubringen, irgendeinen Dienst zu tun. Und wenn er noch so klein und wenn er noch so unscheinbar vielleicht aussieht, aber das ist auch ein Teil der Ehre, die uns durch Jesus zukommt. Und das hat heilsame Kraft und Auswirkungen auf uns selber. Jesus macht keinen Druck, nein. Aber Jesus erfordert uns manchmal ein bisschen heraus. Er fordert uns heraus zu einem mutigen Schritt. Nicht zurückgehen, nicht auf der Stelle treten, sondern nach vorne gehen. Und deswegen nehmt das mit. Nehmt das mit in die neue Woche. Nehmt das mit in die kommende Zeit. Das ist ein göttliches Prinzip. Es ist, so könnte man sagen, gerade so die Masche von Jesus. Dass er auch gerade mit schwachen Leuten seine Liebe zu den Menschen bringt, bis in die entlegensten Winkel dieser Welt. Sogar bis nach Öschelbronn. Bis in die gleichgültigen Herzen derer, die so satt sind und so wohlhabend sind, dass sie eben alle meinen, sie brauchen Gott nicht. Bis hinein in die atheistische Denkfabrik an der Uni, bis in die gottlose Atmosphäre im Großraumbüro, bis in die spöttischen Dunstkreis der Vereinskameraden. Aber auch dort gilt für uns, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Gottes Volk sagt Amen.